In Wien las ich die englischen Bücher, die ich von Manchester mitgebracht hatte, und es war mein Stolz, sie immer wieder zu lesen. Ich wusste genau, wie oft ich jedes gelesen hatte, einige darunter mehr als 40 Mal, und da ich diese schon auswendig konnte, galt das Wiederlesen nur noch einer Steigerung des Rekords. Die Mutter spürte das und gab mir andere Bücher. Sie fand, dass ich schon zu alt für Kinderbücher sei und unternahm allerhand, um mich für andere Dinge zu interessieren. Als sie sah, dass die Forschungsreisen alle anderen Interessen bei mir verdrängten, kam sie zur Literatur zurück, und um sie mir schmackhaft zu machen und damit ich nicht bloß lese, was ich nicht verstünde, begann sie mit mir Schiller auf Deutsch und Shakespeare auf Englisch zu lesen. So kam sie zu ihrer alten Liebe zurück, zum Theater. Und so hielt sie auch die Erinnerung an den Vater wach, mit dem sie früher immer über diese Dinge gesprochen hatte. Sie bemühte sich, mich nicht zu beeinflussen. Nach jeder Szene wollte sie wissen, wie ich sie verstanden hätte. Und bevor sie selbst etwas sagte, kam immer ich zu Wort. Aber manchmal, wenn es spät wurde und sie die Zeit vergaß, lasen wir weiter und weiter. Ich spürte, dass sie in Begeisterung geriet und nun nicht aufhören würde. Ein wenig hing es auch von mir ab, ob es so weit kam. Je verständiger ich reagierte, je mehr ich zu sagen fand, umso kräftiger stiegen die alten Erlebnisse in ihr auf. Sobald sie von einer jener Begeisterungen zu sprechen begann, die zum innersten Inhalt ihres Lebens geworden waren, wusste ich, dass es noch lange dauern würde. Es war dann nicht mehr wichtig, dass ich schlafen ging. Sie selber konnte sich so wenig von mir trennen, wie ich von ihr. Sie sprach dann zu mir wie zu einem erwachsenen Menschen, lobte überschwänglich einen Schauspieler in einer bestimmten Rolle, kritisierte auch etwa einen anderen, der sie enttäuscht hatte. Aber das kam seltener vor. Am liebsten sprach sie von dem, was sie ohne Widerstand und mit vollkommener Hingabe aufgenommen hatte. Die Nasenflügel an ihren weiten Nüstern gerieten in heftige Bewegung, ihre großen grauen Augen sahen nicht mehr mich, ihre Worte waren nicht mehr an mich gerichtet. Ich fühlte, dass sie zum Vater sprach, wenn sie auf diese Weise ergriffen war, und vielleicht wurde ich dann selbst, ohne es zu ahnen, zu meinem Vater. Ich ernüchterte sie nicht durch kindliche Fragen und verstand es, ihre Begeisterung zu schüren. Wenn sie verstummte, wurde sie so ernst, dass ich keinen Satz mehr wagte. Sie fuhr sich mit der Hand über die ungeheure Stirn, Stille herrschte, mir stockte der Atem. Sie klappte das Buch nicht zu, sondern ließ es offen liegen, so blieb es dann für den Rest der Nacht, wenn wir schlafen gegangen waren. Sie sagte keine der gewöhnlichen Sätze mehr, wie, dass es schon spät sei, dass ich schon längst im Bett sein sollte, dass ich morgen früh in die Schule müsse. Alles, was sonst zu mütterlichen Sätzen gehörte, war ausgetilgt. Es schien natürlich, dass sie die Figur blieb, über die sie gesprochen hatte. Von allen Figuren Shakespeares war die, die sie am meisten liebte, Coriolan. Ich glaube nicht, dass ich damals die Stücke verstand, die wir zusammen lasen. Gewiss ging vieles davon in mich ein. Aber in meiner Erinnerung blieb sie die einzige Figur. Es war eigentlich alles ein einziges Stück, das wir zusammen spielten. Die furchtbarsten Ereignisse und Zusammenstöße, die sie mir keineswegs ersparte, setzten sich um in ihre Worte, die als Erklärungen begannen und in eine leuchtende Hingerissenheit mündeten. Das unvergleichlich Wichtigste, das Aufregende und Besondere dieser Zeit waren die Leseabende mit der Mutter und die Gespräche, die sich an jede Lektüre knüpften. Ich kann diese Gespräche nicht mehr im Einzelnen wiedergeben, denn ich bestehe zum guten Teil aus ihnen. Wenn es eine geistige Substanz gibt, die man in frühen Jahren empfängt, auf die man sich immer bezieht, von der man nie loskommt, so war es diese. Ich war vom blinden Vertrauen zur Mutter erfüllt. Die Figuren, über die sie mich befragte, über die sie dann zu mir sprach, sind so sehr zu meiner Welt geworden, dass ich sie nicht mehr auseinandernehmen kann. Alle späteren Einflüsse kann ich in jeder Einzelheit verfolgen. Diese aber bilden eine Einheit von unzerteilbarer Dichte. Seit dieser Zeit, also seit meinem 10. Lebensjahr, ist es eine Art Glaubenssatz von mir, dass ich aus vielen Personen bestehe, deren ich mir keineswegs bewusst bin. Ich denke, sie bestimmen, was mich an Menschen, denen ich begegne, anzieht oder abstößt. Sie waren das Brot und das Salz der frühen Jahre. Sie sind das eigentliche, das verborgene Leben meines Geistes.